Ihr Bruder wollte Erfinder werden. Ihre Mutter begann ein Pädagogikstudium, als unser heutiger Gast 15 Jahre alt war. Sie selbst wollte vor allem anders als ihre Familie sein. Eine Banklehre, die sie nach eigener Erfahrung ans Ende der Nahrungskette brachte und die sie 8-mal in 2 Jahren die neue sein ließ, prägte sie ebenso wie die ersten Berufsjahre in einem Start-up. Hier spürte sie, dass genau das Umfeld ist, wo sie sich wohlfühlt. Ihre umfassenden Kenntnisse in den Bereichen Selbstmanagement, agiles und stärkenbezogenes Arbeiten helfen ihr heute, Executives, Teams und Unternehmen bei ihren aktuellen Herausforderungen zu unterstützen. Gelernt hat sie bei den Besten ihres Faches. NLP von Richard Bandler, Holacracy von Brian Robertson, Getting Things Done von David Allen und Language and Behavior Profiling von Shelley Rose Chavez.
Wie jede Woche seit über 3 Jahren beschäftigen wir uns mit der Frage, wie Arbeit zu dem werden kann, was die Menschen stärkt, statt sie zu schwächen. Wie kann Arbeit, die einen so großen Anteil in unserem Alltag einnimmt, wieder mehr Sinn in unserem Leben stiften? Was können wir tun, damit Führung ein Dienst und Beitrag zur gemeinsamen Sache wird, statt nur die eigene Karriere zu befördern? Wir suchen mit unseren Gästen nach Methoden, Vorbildern, Ideen, Erfahrungen und Tools, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Dabei beschäftigt uns auch immer die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On the Way to New Work. Heute mit Swantje Almers.
Hallo, schön, dass ich hier bei euch sein darf.
Ja, wir müssen mal euch definieren, ganz kurz nur einmal am Anfang. Euch heißt Swantje und Michael sitzen in dem wunderschönen Studio von Christoph von Blackboard. Und Christoph sitzt wo?
In meinem Van, in meinem California. Ich komme gerade aus dem Urlaub und weil wir sehr strikt sind, was Corona betrifft, habe ich einen Test gemacht heute Morgen. Und jetzt haben wir ein Remote-Podcast-Studio-Setup aufgebaut. Also ich habe dieselben Mikrofone, insofern hoffe ich, dass man es kaum hört. Aber wir sehen uns über ein Hangout und hören uns über die Mikros.
Genau. Und jetzt ist wieder die Attention auf unserem Gast. Swantje.
Voll und ganz.
Wie bist du dieser sehr besondere Mensch, der du heute bist, geworden? Was waren so die Momente, die prägenden Begegnungen und Dinge, die dich zu der gemacht haben, die du heute bist?
Einer davon, den hast du gerade in der Anmoderation schon erwähnt. Ich glaube, es nahm seinen Lauf nach meinem Abitur, als unsere Lehrer uns glaubhaft versichert haben, dass die Welt auf uns wartet, dass wir alles tun können, dass wir alles werden können und dass es jetzt richtig losgeht. Und als ich dann am 1.8.1998 auf der Matte der Sparkasse Bremerhaven stand, als einer von 20 Azubis aus dem neuen Jahrgang, habe ich ganz schnell gemerkt, es muss irgendwie anders gemeint gewesen sein. Wir hatten noch so 2 Tage Schonfrist, waren 2 Chaka-Tage am Bad Zwischenahner Meer. Und im Anschluss war dann aber auch relativ schnell klar, wo ich gelandet bin, nämlich ganz hinten am Ende der Nahrungskette. War, so wie du es auch gerade ja schon gesagt hast, in 2 Jahren 8-mal die Neue. Und habe, ehrlich gesagt, jeden Tag gehasst. Bin recht motiviert angetreten, war dann aber auch ganz schnell der Urlaubs- und Freizeitmaximierer. Der Stempeluhr habe ich immer noch mal 10 Minuten abgerungen, indem ich noch mal extra lange gequatscht habe. Und irgendwie habe ich es durchgezogen und habe aber für mich festgestellt, Arbeit ist auf jeden Fall gar nichts für mich in der Zeit. Ja, und warum ich trotzdem damit anfange und dafür dankbar bin, ist, dass ich da gelernt habe, wie Arbeit sich anfühlen kann. Und dass es sehr viel mit dem Umfeld zu tun hat, ob man sich motiviert fühlt, ob man Spaß hat, ob man da gerne hingeht oder eben auch genau das krasse Gegenteil erlebt. Und am Ende war es auch wichtig, ich habe danach mein Studium gemacht, habe Münster BWL studiert, habe die ganze Zeit über meinen Bruder schon tierisch beneidet, der schon angefangen hatte zu studieren. Wir haben zusammen Abi gemacht und glaube, ich hätte mein Studium nie so abgeschlossen, wenn ich das alles für selbstverständlich gehalten hätte. Aber es war für mich einfach die krasseste Freiheit. Ich habe immer gedacht, du könntest jetzt auch in der Sparkasse stehen, gib Gas irgendwie, das ist das, was du willst. Und dafür bin ich letzten Endes natürlich auch total dankbar. Ich meine, in jeder Erfahrung stecken irgendwie ganz viele Sachen, die man daraus lernen kann.
Wie kam denn die Entscheidung, um da jetzt nur ganz kurz reinzugrätschen, für die Sparkasse damals? Vielleicht können wir auch eine Lanze brechen für die Leute, die das gerne mögen. Gibt's ja vielleicht auch.
Ja, also die Entscheidung ist so gekommen, dass mein Bruder sich ja sozusagen mit 4 Jahren der Wissenschaft verschrieben hat, indem er verkündet hat, dass er Erfinder werden möchte. Meine Mutter hat mich im Rahmen ihres Pädagogikstudiums durchpädagogisiert, bestimmt kein richtiges Wort.
Wir wissen, was du meinst.
Und ich habe immer gedacht, nee, ich bin nicht so wie ihr. Ich mache jetzt richtig Business und ich gehe in die Praxis und ich mache was mit Geld. Und so kam dann die Sparkassenlehrerin-Idee zustande. Und natürlich gibt es Leute, die sind da heute immer noch und die haben da eine gute Zeit. Und ich glaube auch, es geht nicht darum, ob Rahmenbedingungen gut oder schlecht sind. Es geht einfach darum, ob Rahmenbedingungen passen oder nicht passen.
Ja, spannend.
Und dann, jetzt verstehe ich auch besser, warum du dann im Studium sagen konntest, boah, geil, ich kann es jetzt besser genießen, weil du eigentlich wusstest, okay, ich könnte auch was anderes haben.
Ja.
Und dann kam nach dem Studium die nächste prägende
Phase. Ja, das war richtig gut. Und zwar war ich, glaube ich, unter den ersten 70 Mitarbeitern von TUI Cruises, die heute ja wahrscheinlich so um die 500 Mitarbeiter haben. Und 7 Schiffe inzwischen, mehr oder weniger im Betrieb, muss man ja zu Corona-Zeiten leider sagen. Und das Unternehmen durfte ich von Anfang an mit aufbauen. Wir haben damals bunte Bilder verkauft, so wie die Projektentwickler, die in ihren Katalogen irgendwelche Häuser malen, die noch gar nicht gebaut wurden. So haben wir auch Skizzen sozusagen verkauft. Und da bin ich innerhalb von wenigen Monaten von der Aushilfe zum Head of Corporate Planning geworden, was wahrscheinlich aber auch nicht nur an meiner Leistung lag, sondern sowas geht halt in einem Startup. Und was für mich spannend war, war einfach von heute auf morgen mit super viel Verantwortung konfrontiert zu sein. Natürlich gemeinsam auch mit meinen Kollegen, die hatten ja das Gleiche. Und wir waren 3 Berufsanfängerinnen im Finance-Bereich, haben direkt an den CFO Frank Kuhlmann berichtet und einfach wahnsinnig viel gelernt. Ich meine, ich hatte... Das Erste, was ich gemacht habe, war unseren Umbau zu controlen. Der 55 Millionen Euro hatte ich sozusagen im Blick. Und zu schauen, wann wir was bezahlen können, wo welcher Stand ist, was in den Purchase-Ordern steht.
Das war ein Schiff, das war euer erstes Schiff quasi, was ihr gekauft habt. Ne?
Genau, das haben wir von Royal Caribbean übernommen und dann innerhalb von 6 Wochen, glaube ich, in Bremerhaven umgebaut. Und das war schon gleich so ein Projekt. Ich meine, wir haben es ja als Unternehmen auch zum ersten Mal gemacht, aber die Reisen waren ja quasi schon verkauft. Das heißt, du kannst nicht einen Tag länger brauchen, als im Plan steht. Zwischenzeitlich haben wir gedacht, das wird nie was. Und das war echt eine gute Zeit. Und da habe ich Sachen, also ich bin dankbar, dass ich da so viel lernen konnte und auch direkt für unseren Geschäftsführer gearbeitet habe, ohne irgendjemand dazwischen, weil ich da halt zum Beispiel gelernt habe, dass meine Probleme auch meine Probleme sind. Also ich kann um Rat fragen, ich kann eine Idee einbringen, aber idealerweise komme ich immer mit einer Lösung. Das haben wir schnell gelernt. Dann ging es auch darum, zum Beispiel E-Mails. E-Mails haben wir so geschrieben, dass er nur mit Ja oder Nein antworten konnte, während er irgendwie auf dem Schiff oder im Taxi mit seinem BlackBerry Teile gelesen hat. Und so ganz Sachen, die einem heute normal vorkommen, die habe ich, glaube ich, da gelernt. Und das war echt gut und auch so Fehlerkultur, was heute ja in vielen Unternehmen immer noch ein Thema ist, wo man sagt, okay, was heißt das genau, wie kriegen wir das hin? Bei uns war vollkommen klar, dass Fehler passieren. Also wir hatten ja gar keine andere Chance, als eine gute Fehlerkultur zu haben. Und das war natürlich auch mit vielen schlaflosen Nächten verbunden, weil manchmal habe ich mich dann schon gefragt, war es eigentlich gut, was ich heute gemacht habe, oder kann ich morgen meine Kündigung einreichen? Aber es war echt eine gute Zeit. Ich sage ja auch heute immer noch wir. Was manchmal total absurd wirkt, weil das Ganze fast 10 Jahre her ist, dass ich da raus bin. Ja, aber es war eine prägende Zeit.
Wow. Ja, dann hast du einen Schlag abbekommen, der auch für dich sehr prägend war. Das haben wir im Vorgespräch thematisiert, dass du das auch erzählen möchtest.
Ja, es war ja, glücklicherweise ist es ja nicht der Worst Case gewesen, sondern es war vor allen Dingen auch einfach ein ganz großes Learning. Und zwar vor 1,5 Jahren, im Dezember 2018, stand ich mit meinen Kollegen im Büro. Das ist, glaube ich, so wie so ein persönliches 9-11. Man vergisst nie, was man da gemacht hat und was man gerade gesprochen hat und all das. Und hatte dann auf meinem Telefon so eine Hamburger Nummer, die mich auch schon zum zweiten Mal angerufen hat. Und normalerweise habe ich nie Bock, ans Telefon zu gehen, wenn ich die Nummer nicht kenne und denke, irgendwie schreib mir eine Mail. bin dann doch rangegangen und da war dann meine Ärztin am Telefon, die gesagt hat, dass ich mich relativ zeitnah in der Onkologie zur Knochenmarksbiopsie einfinden darf. Und es klingt jetzt ein bisschen, also ich meine, einige eurer Hörer werden das ja selber auch schon erlebt haben. Aber wenn man denkt, dass man Probleme hat oder wenn man denkt, irgendwelche Sachen sind wichtig, dann kann man sich da mal gut in so ein Wartezimmer von der Onkologie setzen und ist schlagartig relativ klar, was wirklich wichtig ist. Und hatte dann ungefähr 2 Wochen Zeit, bis die Ergebnisse da waren. Wie gesagt, es ist nicht der Worst Case geworden, auch nicht der Best Case. Aber im Nachhinein bin ich echt dankbar für die Zeit, weil ich mir doch viele Sachen durch den Kopf gegangen sind, die gar nichts, interessanterweise gar nichts mit Selbstmitleid zu tun hatten. Da hätte ich mal als erstes drauf getippt, wenn mir das vorher einer gesagt hätte. Sondern eher mit, was willst du eigentlich mit deinem Leben machen? Was ist der Sinn und was lohnt sich und was lohnt sich nicht? Und wer sind eigentlich meine Menschen, mit denen ich noch viel mehr Zeit haben möchte und viel enger sein möchte und wer nicht? Und was sind die Sachen, für die es sich einzutreten lohnt und welche eben auch nicht? Und da sind dann so Entscheidungen rausgekommen, so wie zum Beispiel, dass ich eine Geschäftsführung nicht gemacht habe, die schon lange eingetütet und kommuniziert war und das nach wie vor für eine gute Entscheidung halte, weil es nicht, weil der Job schlecht gewesen wäre oder so oder es keine coole Aufgabe ist, sondern weil es einfach für mich nicht das Richtige ist.
Wie kam das? Also das klingt so, als wenn plötzlich ein Anruf kommt und aus dem Nichts raus, es muss ja irgendwie im Kontext sein. Also ich stell mir vor, okay, du hast gearbeitet, stehst mit beiden Beinen fest im Leben und dann kommt plötzlich so ein Anruf.
Eine berechtigte Frage. Ich war natürlich vorher beim Arzt, aber wie bei diesen ganzen Arztuntersuchungen denkt man ja nie, dass man hinterher einen Anruf kriegen könnte. Und da haben sie mir ein Stück Haut rausgenommen, um zu gucken, was das ist. Und es gab so, die Ärztin hatte irgendwie gesagt, mit einer ganz, ganz, ganz geringen Wahrscheinlichkeit könnte es eine bestimmte Krankheit sein. Aber das hacke ich immer ab, wenn ich beim Arzt raus bin. Hat sich übrigens auch nicht geändert, weil es ja auch gar keinen Sinn macht, dann durchs Leben zu gehen und jetzt immer zu denken, ja, dann hoffe ich mal, dass die nächsten 2 Wochen kein Anruf kommt.
Ja, aber der Modus Selbstmitleid oder mir geht's schlecht im Vergleich zu anderen ist ja durchaus ein anderer, als dann zu sagen, okay, was will ich eigentlich nach vorne? Ne? Das ist ja so ein bisschen dieses Psychologie, wie hat Jens Korsen gesagt im Podcast, der Psychologe fragt, und wie geht es Ihnen? Und er sagt, der Verhaltenspsychologe fragt, wo wollen Sie hin? Und der Modus ist ja schon also sehr spürbar anders und wenn du diese 2 Wochen erinnerst, wann und wie hat er sich denn eingestellt? Also weil 2 Wochen ist ja durchaus eine Zeit, die man auf etwas wartet.
Ja, und das war auch in der Zeit, in der wir alle normal auch schon immer ein bisschen nachdenklicher werden, nämlich über Weihnachten und Neujahr. Und ich hatte am Anfang einen Schock und es war auch total ätzend, von Berlin noch nach Hamburg zu fahren und so. Ich wäre am liebsten einfach sofort zu Hause gewesen, ging aber ja nun mal nicht. Und dann war ich im Organisationsmodus, weil dann musste erstmal die Untersuchung organisiert werden und all das. Ja, und dann, es tut übrigens tierisch weh, also dass man auch, lenkt auch ein bisschen ab. Und mein Umfeld hätte gerne gewollt, dass ich mehr darüber rede, aber ich habe so für mich einfach gedacht, okay, jetzt ruhig, das Ganze hat Energie gekostet. Ich war müde, ich habe relativ viel geschlafen. Ich habe manchmal gemerkt, gerade Weihnachten, dass meine Eltern mich so aus dem Augenwinkel angucken. Und dann sind wir nach Mallorca gefahren zu einer sehr guten Freundin von uns und es war auch eine gute Sache. Also es hat gut abgelenkt und dann gab es nochmal Tage, wo ich auf Rückruf gewartet habe, der dann nicht kam und dann noch einen Tag später und noch einen Tag später. Das war natürlich ein bisschen ätzend, aber ja.
Ja, nach so einem Thema jetzt wieder auf das Kernthema zu kommen, ist immer schwer, aber ich versuche es trotzdem mal. Ich habe dich ja jetzt kennengelernt in deiner aktuellen Rolle als Coach. Das heißt, Christoph und ich haben dich zusammen kennengelernt. Das war anlässlich unseres 200. Podcast mit David Allen von Getting Things Done. Das ist ein Teil aus deinem Leben. Da werden wir ein bisschen drüber reden, aber nicht so viel, weil wir ja schon 2 Folgen zu dem Thema hatten. Und ich sage jetzt mal nicht, was ich an dir schätze und wie ich dich kennengelernt habe, sondern ich möchte, dass die Hörerinnen und Hörer das selber entdecken. Ich versuch's mal mit der Frage, Was waren so die Stationen in deinem Berufsleben, die wir jetzt noch nicht hatten, auch vielleicht der Weg dann aus der TUI raus, die so dein Verständnis von Arbeit und wie du heute arbeitest geprägt haben? Also was waren so die Eckpfeiler?
Also die TUI war auf jeden Fall schon ein wichtiges Element. Ich habe davor eins ausgelassen, wo ich auch gelernt habe, eigene Ergebnisse hervorzurufen, ohne dass jemand kommt und mir hilft. Und zwar habe ich an der Hamburger Uni auch 2 Jahre zum Thema volkswirtschaftliche Effekte von Fußball-, Welt- und Europameisterschaften geforscht. Ein Thema, wo man dann meistens schlagartig das Interesse der männlichen Teile
bekommt. Ja.
Das hat aber auch ganz viel mit Statistik zu tun. Und war da extern, also nicht im Lehrstuhl angestellt und hatte auch schon ganz gute Learnings im Sinne von, okay, du musst irgendwie gucken, dass du vorankommst und deine eigenen Ergebnisse hast und da kommt jetzt keiner und steht väterlich neben dir und unterstützt dich dabei. Und im Anschluss an TUI Cruises habe ich eine interessante Entscheidung getroffen, weil ich dachte, im Startup machen wir ja alles so hands-on und jetzt gehe ich nochmal in ein Unternehmen, das es schon länger gibt, nämlich Europcar, da und gucke mir mal an, wie die das machen. Das wird ja alles sicherlich sehr professionell sein und bestimmt machen die auch ganz viel professionell, aber da hatte ich dann nochmal so einen Sparkassenmoment. Man kann dazu sagen, ich habe eigentlich gedacht, es ist das Paradies auf Erden, weil ich von einer 60-Stunden-Woche auf eine betrieblich vereinbarte 35-Stunden-Woche gekommen bin und 1.000 Euro netto mehr hatte. Also besser hätte es quasi gar nicht laufen können. Mhm. Und weiß aus der Zeit, dass es ein Burnout tatsächlich gibt. Also ich habe gar keinen Sinn in meiner Arbeit gesehen. Habe aber da auch nochmal so ganz gut gelernt, retrospektiv drauf geguckt, was viele meiner Kunden in was für Umgebungen, die einfach arbeiten und was manchmal der Pain im Konzern ist. Habe relativ schnell gekündigt, aber das Ganze hatte auch neben diesen Erfahrungen eine total spannende Seite, weil mein Zimmer, also mein Büro, war neben dem Beraterbüro. Und in dem Beraterbüro saß eine Truppe von, ich glaube, die hießen damals Diligent. Mhm. Die heißen jetzt, glaube ich, D-Group. Und zwischen uns war oder auf der anderen Flurseite war die Kaffeeküche. Und da ich ja nach der Kündigung sowieso nicht mehr besonders zu tun hatte, noch viel weniger als vorher, war ich relativ viel in der Kaffeeküche anzutreffen. Und ich sag mal, die hatten auch Zeit, um so zu formulieren. Mhm. Und dann habe ich mich insbesondere mit Till Eichholz, der heute dann noch arbeitet, viel unterhalten, der damals auch in einem Venture Capital Unternehmen gearbeitet hat. Und Till hat mir ganz viel über diese Welt erzählt und ich fand das alles total spannend und dachte, ja, ich werde auch wieder mit Startups arbeiten. Also ich muss dazu sagen, ich habe gekündigt, bevor ich einen Plan hatte, was danach passiert, weil ich diese Entscheidung echt auseinanderziehen wollte und einfach die eine Entscheidung schon mal treffen wollte und dann frei im Kopf sein wollte, was kommt als nächstes. Und
das bewundere ich total. Das habe ich in meinem Leben
nie hinbekommen. Warte, und nicht so schnell darüber hinweggehen. Ja, ich bin ja hier für Moment. Das ist ein Punkt, bei dem ganz viele, die irgendwo drinstecken, und ich sage nicht, dass es ein richtig oder falsch gibt oder dass das jemand irgendwie nicht gut macht, aber sich zu trauen, zu kündigen, sich von etwas zu trennen, etwas aufzuhören, Schluss zu machen und so weiter, ohne was Neues in der Hand zu haben, das widerstrebt ja bei vielen diesem Sicherheitsbedürfnis. Warst du immer schon so ein Typ, der sagte, ja, ich gehe das Risiko, oder kam das auch aus dieser Erfahrung heraus, die du gemacht hast, oder war das davor noch? Das kriege ich zeitlich jetzt nicht ganz zusammen.
Das hat also wie
hast du dich gefühlt in der Zeit und wie kam das?
Ja, das hat ein bisschen was mit meinem Weggang von TUI Cruises zu tun. Ich bin jemand, der gerne, also der Job war super und gleichzeitig wollte ich irgendwie was Neues lernen und hatte dann quasi die Erlaubnis für mich selber, dort kündigen zu dürfen, an ein neues Angebot geknüpft. So bin ich bei Europcar gelandet und auch da habe ich viel gelernt. Also es geht jetzt gar nicht um ein Bashing. Aber wenn das Ganze entkoppelt gewesen wäre, hätte ich, glaube ich, genauer geschaut, was macht mich glücklich, weil ich mir die Erlaubnis zu kündigen schon gegeben hätte. Und insofern habe ich das in dem Fall einfach anders gemacht. Ich meine, ich muss dazu sagen, ich habe keine Familie. Es war irgendwie klar mit Blick auf das Konto, dass man im Zweifel auch noch ein paar Monate so stemmt. und fühlte sich einfach zu dem Zeitpunkt richtig an. Was dann total spannend war, ich hatte ein Einzelbüro und es kamen dann pro Woche ungefähr 3 Leute zu mir ins Büro und haben immer gesagt, echt, ich habe gehört, du hast gekündigt, ich will auch kündigen. Wahrscheinlich sind einige von denen heute noch da, aber Kündigung ist ja auch gar nicht immer die Lösung. Für mich war die das aber zu dem Zeitpunkt.
Unser heutiger Werbepartner ist die Allianz Rechtsschutzversicherung. Wenn immer ich in irgendeinem Rechtsstreit bin, das kommt selten vor, aber es kam schon vor, habe ich gedacht, scheiße, jetzt bräuchte man eine Rechtsschutzversicherung. Und ich habe sie dann immer wieder doch nicht abgeschlossen. Wahrscheinlich auch, weil ich gedacht habe, das ist teuer, ist anstrengend und nervt. Aber es ist das Gegenteil. 13,90 Euro ist der Einstiegspreis pro Monat. Und ich denke, was man dafür bekommt, ist großartig. Nämlich der Schutz vor hohen Kosten bei Streitigkeiten mit dem Arbeitgeber, mit Nachbarn, mit dem Vermieter oder in irgendwelchen Verkehrsangelegenheiten. Und die Rechtsschutzversicherung zahlt eben die gesetzlichen Anwaltsgebühren und die Gerichtskosten und auch gerichtsrechtliche Gutachterkosten, wenn die anfallen. Die Allianz Rechtsschutzversicherung ist besonders gut, weil sie dich an erfahrene Anwältinnen und Anwälte vermittelt, die die Qualitätsstandards erfüllen der Allianz und die wirklich engagiert kämpfen. Und sie versuchen eben auch, einen Streit erst gar nicht vor Gericht landen zu lassen. Und wenn du dir langwierige Gerichtsprozesse ersparen willst, dann gibt es eben auch Vermittlungen an Experten, die wissen, wie man einen Konflikt schnell, nachhaltig und in deinem Sinne lösen kann. Es gibt eine 24/7 Anwaltshotline, eine Erstberatung und eine Vermittlung eben an die richtigen Leute. Ja, ab 13,90 Euro und ihr findet alles, was ihr braucht unter allianz.de/rechtsschutz. So, da gehe ich jetzt auch mal drauf und schließe die Versicherung gleich mal ab. Das Thema Startups, wie bist du dann weiter vorgegangen? Du hast gesagt, okay, ich weiß, ich bin jetzt da raus und dann, wie geht's los? Also wie ging es weiter dann?
Also im Unterschied zu euch beiden habe ich, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch ein ziemliches Angestellten-Mindset gehabt und dachte, okay, Startups finde ich super, gerne unterschiedliche Startups. Wo kann ich das finden? Bei Inkubatoren und Venture Capital Fonds. Und habe mich dann bei eVentures beworben, die mich auch eingeladen haben. Also die hatten zwar eine Initiativbewerbung und hatte damals ein Gespräch mit Christian Leibold. Und der hat gesagt, wir finden dein Profil gut, aber ich glaube, wir haben nicht das, was du suchst, weil wir hier doch ziemlich viele Exit-Tabellen angucken und das, du scheinst was anderes haben zu wollen und mach dich doch selbstständig. Und wenn wir dann ein Startup haben, dann empfehlen wir dich auch. Und heute arbeite ich immer noch, also wir haben es gemacht, heute arbeite ich immer noch mit einem der Startups von damals zusammen.
Cool.
Und dann habe ich nochmal mit dem Till Eichholz gesprochen, der zu den Beratern aus dem Nachbarzimmer gehörte. Und der hat gesagt, ja, also es klappt bestimmt nicht, aber ich habe einen Freund und der hat eine Firma und die brauchen vielleicht Hilfe. Und das war dann mein erster Kunde. Und was vielleicht auch nochmal ganz interessant ist, was ich super selten erzähle, weil die Leute immer die Hände über den Kopf schlagen, wenn sie das hören. Mein damaliger Tagessatz, 350 Euro. Aber ich habe immer gedacht, ey, was soll ich zu Hause sitzen für 0 Euro? Dann gehe ich lieber arbeiten und lerne was. Und ja, da haben wir gute Sachen gemacht.
Ja, und ohne
ihn zu nennen. Das muss ja immer im Verhältnis stehen. Ne? Also ja. Die einen sagen, oh, das ist doch viel. Die anderen sagen, das ist wenig. Man darf immer nicht vergessen, dass halt jeder Job auch andere Sachen erfordert. Wenn du Freelancer bist, wie wenn du Fußballstar bist, wenn du Model bist, dann musst du in einer ganz kurzen Zeit auch ganz viel verdienen. Also das muss man immer ins Verhältnis setzen.
Total.
Ja, wir nennen ihn nicht den aktuellen Tagessatz, aber wir können sagen, du hast dich sehr, sehr gut entwickelt.
Und ich wollte gerade sagen, also ich sage immer, also das kommt drauf an, wenn jemand sagt, oh, das ist teuer, teuer im Vergleich zu was. Das muss man halt immer sagen. Also ich bin da sehr schwarz und weiß. Aber eine Frage, die mir durch den Kopf geht die ihr bestimmt schon mal besprochen habt beide, das habt ihr mir bestimmt voraus. Du wirst mit Sicherheit einen Blick auf den Begriff New Work haben, aus dieser ganzen Erfahrung heraus. Und ich würde gern mal wissen, was so das ist, was du mit New Work verbindest und ja, wie du es lebst.
Ich glaube, das Wichtigste für mich bei dem Thema New Work ist, dass es sich dabei eigentlich um ein anderes Menschenbild handelt und dass es ohne ein anderes Menschenbild auch sehr schwer zu verstehen und umzusetzen ist, weil es darum geht, dass man Menschen, dass man annimmt, dass Menschen eben einen wertvollen Beitrag leisten möchten, dass sie keine Kontrolle brauchen und dass sie über Freiheit wachsen. Das ist das, was ich dann auf eine Art in meinem ersten Unternehmen erleben durfte, was sich aber natürlich nicht nur die Gelegenheit in einem Startup sein sollte, sondern wo es eben dabei darum geht, viel mehr Menschen die Möglichkeit zu geben, zu wachsen, einen echten Beitrag zu leisten. Und ganz entscheidend ist, dafür die Rahmenbedingungen zu schaffen. Und da bin ich ja immer sehr eng an dem Thema agiles Arbeiten, auch wenn das heute schon kaum einer mehr hören kann und es ganz viele Vorurteile, Missverständnisse und so weiter dazu gibt. Agiles Arbeiten ist auch nicht Mittel zum Zweck, oder besser gesagt, es ist Mittel zum Zweck, es ist nicht die Weltformel, aber es soll Menschen dabei unterstützen, sich so zu verhalten und so arbeiten zu können, dass eben diese Art von sinnbestimmten Arbeiten möglich wird. Und dazu gehört dann natürlich auch ganz viel, dass man überhaupt erstmal einen Sinn hat, hinter dem man steht, und dass man Zeit steckt in eine gemeinsame Vision, in Werte und all das. Und das ist vielleicht eben dann der Unterschied zu diesen klassisch hierarchischen Ansätzen, wo eben das Menschenbild dahinter steht, dass man Menschen kontrollieren muss und dass man ihnen sagen muss, was sie wollen, und dass sie im Grunde, wenn da keiner daneben steht, nur Mist machen und all das. Und ich hoffe auch, vielleicht, weil das ja auch häufig oft beim Thema Homeoffice zutage kommt, so ein Bild, dass die Learnings, die wir jetzt in der Corona-Zeit gesammelt haben, dass man die irgendwie saved und weiterentwickelt, weil ganz schön viele Unternehmen gelernt haben, ist gar nicht so. Und das sehe ich jetzt gerade als Riesenchance, die man aber auch nutzen muss.
Ja. Das wäre, Corona ist das richtige Stichwort, sorry, dass ich da jetzt nochmal reingrätsche. Das ist ja eine neue Situation und du erlebst sie ja aus ganz vielen Perspektiven als Coach betroffen. Wie würdest du sagen, wirkt sich das langfristig aus? Wir stecken ja noch mittendrin. Alle haben am Anfang gedacht, das ist irgendwann vorbei. Jetzt merken wir, so richtig vorbei ist es nicht. Wie wirkt sich das deiner Meinung nach auf dieses Bild, was du von New Work hast, aus?
Im Idealfall so, dass kleinere Einheiten selbstbestimmter arbeiten und viel mehr Verantwortung übernehmen, weil quasi dieser Glaubenssatz als Führungskraft, überall reinzugucken, überall dabei zu sein, sich ja gar nicht mehr durchhalten lässt und viele Führungskräfte das auch zunehmend merken und ehrlicherweise ja auch genießen. Wenn man erstmal losgelassen hat, ist es ja ein gutes Gefühl. Und selbst wenn dann nicht alles so läuft, wie man es selber gelöst hätte, dann kann es ja im Zweifel vielleicht auch sogar so viel besser sein. Also ich erinnere mich noch an ein Coaching mit einer Führungskraft, der hat gesagt, also wenn ich hier der Schlauste bin, dann sind wir alle verloren. Irgendwie ganz schön fand und so eine schöne, ehrliche Selbstreflexion.
So ähnlich wie der Carsten Kühn, weißt du noch, Christoph, als wir bei dem Hornbach Marketing und Personalverstand sagten, ja. Der hat gesagt, meine Leute sind in allem, was sie können, besser als ich. So, das ist eben, wenn du das mal reflektierst, ist einfach geil, das stimmt, ja.
Als Spruch ist es schon geil zu sagen, wenn ich hier der Schlauste bin, haben wir alle verloren. Das ist schon
noch besser, noch krasser.
Das könnte ich mir abspeichern.
Ja, aber wie geht Leadership in Zeiten von New Work? Was müssen Leader wirklich, ist es nur loslassen oder was, sag mal?
Also ich glaube, da gehört ganz schön viel dazu. Der Anspruch ist ehrlich gesagt ein komplett neuer. Deshalb ist das auch keine Sache, die man von heute auf morgen anders machen kann. Übergeordnet geht es natürlich erstmal darum, Purpose greifbar zu machen und eine Vision greifbar zu machen für die Leute, um überhaupt denen ein Gefühl zu geben, warum machen wir das eigentlich und in welche Richtung wollen wir. Weil wenn ich es schaffe, in einem Team eine gemeinsame Ausrichtung und ein gemeinsames Verständnis zu schaffen, dann kann ja so viel gar nicht schief gehen, weil ja ich auf einmal einen Maßstab habe, an dem ich die Sachen messen kann. Und dann gibt es natürlich diese üblichen Themen, personelle, fachliche Führung. Personell geht es natürlich mehr darum, ein Coach zu sein, gute Fragen zu stellen und auch zu schauen, wo kann ich die für die Mitarbeiter noch weiterentwickeln, wo kann ich auch mehr Verantwortung einfordern und sie auch wirklich zu fordern. Das ist natürlich auch was, was die Mitarbeiter Stück für Stück mitgehen müssen und auch lernen müssen. Und rein fachlich gibt es auch jede Menge zu tun. Also ich meine, es geht um Rahmensetzung, es geht um übergeordnete Rahmen, es geht übergeordnete Verantwortung, Schnittstelle, Hindernisse. Also ich weiß gar nicht, in welchem Buch ich das gelesen habe. Doch, ich glaube, es ist in dem Buch von Brian Robertson zu Holacracy. hat er gesagt, wenn ein Pilz und ein Baum im Wald stehen, dann wachsen die ja auch nicht gleich hoch. Das heißt, der Baum wächst naturgemäß auch höher und macht andere Dinge als der Pilz. Dabei ist nicht eins wertvoller oder weniger wertvoll, aber Menschen, die größere Rollen übernehmen und größere Führungsverantwortung, haben einfach andere Aufgaben als Leute, die super notwendig sind dafür, dass eben die Sachen in kleiner, ich sperre mich so ein bisschen dagegen, kleinere Rollen, in anderen Rollen, dass die eben hervorragend laufen. Und das ist idealerweise Hand in Hand und auch mehr in einem Fluss.
Oh, das, wenn wir schon bei den Waldbildern sind, dann ergänze ich. Es gibt aus dem Wald, ich habe ein Buch gelesen, das wusste ich nicht, dass Bäume, die wachsen, aufpassen, dass sie nicht zu hoch wachsen, um dem anderen nicht zu viel Schatten zu geben, weil die Wurzeln ihn auch mitnähren. Also, dass die immer in so einem Verhältnis sind. Mhm. Wow. Dachte ich so, ja, der Wald ist am Ende doch eine Symbiose und irgendwie muss es zusammen funktionieren. Und Pilz, Baum, andere Bäume, ich kann dem sehr viel abgewinnen, solche Dinge auch sich mal anzugucken und wirken zu lassen.
So ähnlich wie unser Ameisenmann. Also.
Ne? Also, wir können aus stimmt. Die geholfen haben, wenn da einer irgendwie ein Problem hat, dann hören sie auf, helfen, aber nicht unorganisiert, sondern machen das ziemlich organisiert. Das ist ein guter Hinweis auf eine alte Folge, ja.
Wenn man bei dir auf dein LinkedIn-Profil guckt, da muss man, glaube ich, 5-mal klicken, noch mehr, um alle deine Qualifikationen, deine Sachen zu sehen, die du gemacht hast. Wir kommen jetzt mal zum Kapitel Coach Swantje, so wie Coach Esume. Du hast GTD, du hast agiles Arbeiten mit Design Thinking, Scrum, Holacracy, das sehr spannende Thema Language and Behavior Profiling, NLP, hast du, glaube ich, allein 9 Qualifikationen erworben über die Jahre, immer bei den Besten das gelernt. Erzähl mal ein bisschen dein Skillset, warum hast du so viele verschiedene Sachen gemacht, wofür sind die einzelnen Sachen gut? Also geh so tief rein, wie du magst. Also ich glaube, viele interessieren sich schon dafür, wofür brauche ich eigentlich was? Mhm. Ja.
Um das Ganze in irgendeine Form von Logik zu bringen, weil oft machen Sachen erst hinterher in Summe einen Sinn und vorher nie, habe ich mit NLP echt früh angefangen. Und das ist vielleicht nochmal, um nochmal zurückzulinken zu der Frage, wie kommt man eigentlich dazu zu kündigen, obwohl man noch keinen anderen Job hat. Ich habe für mich festgestellt, dass ich ganz viel Limitierungen in meinem Kopf hatte, also limitierende Glaubenssätze, und über einen Podcast davon erfahren, dass man das irgendwie lösen kann. Und habe dann gedacht, okay, ich mache eine Ausbildung. Und das war für mich irgendwie ein mega großes Ding. 3.000 Euro und nach München fliegen und 8 Tage da zu sitzen. Und das war sozusagen meine erste NLP-Ausbildung, in der ich so viel gelernt habe darüber, dass das, was man denkt, nichts mit der Realität zu tun haben muss. Und dass, wenn man so an den Kern von NLP geht, ist das für mich immer Optionen und Wahlmöglichkeiten erweitern. Eine der wichtigsten Grundannahmen ist ja, dass Menschen immer aus ihrer besten Option handeln. Das heißt, wenn ich mich über irgendjemand ärgere oder denke, warum verhält er sich jetzt so, dann ist es ja nicht, dass der irgendwie 3 andere Möglichkeiten gehabt hätte und davon jetzt irgendwie am Ende die idiotischste gewählt hat oder die mich am meisten stören würde, sondern er hat die gewählt, die aus seiner Sicht die beste ist. Und beim NLP geht es darum, eben diese Optionen oder auch, es wird auch gerne als Verhaltensflexibilität bezeichnet, zu erweitern, sodass ich eben hinterher nicht mehr dieses, okay, immer wenn das passiert, reagiere ich so, also sogenannte Reizreaktionsketten habe. Und das fand ich super spannend für mich, da habe ich wahnsinnig viel mitgenommen und da war für mich einfach das Ziel, immer weiterzumachen. Also nach dem Practitioner kommt der Master, dann habe ich noch andere Practitioner gemacht. Dann kam irgendwann der Coach, der Kommunikationstrainer. Dann war ich bei Richard Bandler in Orlando. Das war sehr, sehr beeindruckend, ihn mal zu sehen. Er hat das Ganze ja damals gemeinsam mit John Grinder entwickelt. Und es war nie, ich glaube auch bei meinen ganzen Ausbildungen, nie so, dass ich gedacht habe, ja, das lerne ich jetzt und danach werde ich erstmal allen anderen irgendwie sagen, wie es wirklich geht. Sondern ich wollte es einfach für mich selbst. Und eine Trainerausbildung ist immer das, was einen noch tiefer da reinbringt. Und dann gibt es willst du eine Frage stellen?
Sorry.
Mach gerne.
Ja, erzähl mal erstmal weiter.
Dann gibt es ein kleines gallisches Dorf, das ist das Language and Behavior Profiling, das gehört dazu. Das fand ich, wenn man mal ganz ehrlich ist, fand ich es am Anfang super langweilig. War dann aber im Rahmen eines Sport-Performance-Coachings dazu quasi, es gehörte dazu, dass ich da eine Ausbildung mache und habe dann gemerkt, wie viel in dem Thema drinsteckt. Und das ist auch eins der Dinge, die ich heute wahnsinnig oft benutze, weil es darum geht, was motiviert einen Menschen, was braucht er, um produktiv zu arbeiten, welche Präferenzen hat er und wie finde ich das ganz schnell raus. Man kann das nämlich in einem ganz normalen Gespräch super schnell raushören und dann seine eigene Sprache auch so anpassen, dass man für die andere Person optimal kommuniziert. Und das hat ganz viele Implikationen. Ich meine, so ein Profil für einen selber ist super spannend im Sinne von, was gibt mir Energie, was kostet mich Energie. Wir machen das viel in Teamkontexten, wo es darum geht, High-Performance-Teams zusammenzusetzen. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, für Marketing und Sales ist es auch nicht ganz uninteressant zu wissen, wie erreiche ich die andere Person eigentlich am besten. Mhm. Weil wenn das nicht meine Absicht wäre, bräuchte ich ja auch nicht kommunizieren.
Ja. Ist es die Frage, die mir gerade durch den Kopf ging, also NLP ist ja nicht ganz kritikfrei. Ich erinnere mich aber auch an ein Buch, was ich früher sehr gezielt gelesen habe, wo ich dachte, ja klar, super interessant, was das Thema Reizreaktion, was du gerade gesagt hast, betrifft. Wenn ich jetzt, mir fällt da der Viktor Frankl mit diesem krassen Satz ein, der sagte, es gibt einen Raum zwischen, ich glaube, der hat es auch so gesagt, Reiz und Reaktion, bevor man eben reagiert.
Ja, haben wir die Möglichkeit innezuhalten und zu überlegen. Das unterscheidet uns von den meisten Tieren.
Und, clearly, ne, ich nehme jetzt selber, ich habe heute Morgen eine Situation nicht gut hingekriegt, wo ich jetzt im Nachhinein denke, ich hätte gerne innegehalten. Ich hätte gerne einfach, wer bei mir geblieben. Und ich würde gerne wissen von dir als Coach, wie sehr hilft dir das bei eigenen Themen, die dich emotional an deine absolute Grenze bringen? Oder sagst du dann auch mal, ja scheiße, da bin ich dann doch Mensch komme an die Grenze, da brauche ich dann selber einen Coach oder so. Weil es gibt ja tatsächlich Leute, die sagen, sie haben es dann gemacht und jetzt haben sie das im Griff, bis dann mal diese Situation kommt, die es zum Platzen bringt.
Also wenn ich das jetzt behaupten würde, dann würden alle, die mich kennen und den Podcast hören, sehr laut lachen. Also, hey, ich bin total emotional. Aber ich habe, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl dafür, mich dann auch zumindest nach einer relativ kurzen Zeit zu fragen, okay, möchte ich jetzt gerne da weitermachen, dann kann ich das machen. Und mache ich manchmal auch. Dann ist es aber eine bewusste Entscheidung. Oder zu sagen, okay, jetzt stopp mal, was machst du hier eigentlich? Und vor allen Dingen die spannende Frage, wenn man anders reagiert, als es hilfreich wäre in dem Moment und dann nochmal später drüber nachdenkt, was wäre jetzt eigentlich besser gewesen, ist ja vor allen Dingen erstmal die totale Übernahme von eigener Verantwortung. Also man kann ja niemandem anderen die Schuld dafür geben, wie man sich verhält. Das ist ja quasi schon mal der erste große Schritt, zu sagen, okay, das habe ich jetzt irgendwie kacke gemacht und dafür zu gucken, wie ich damit umgehe. Und das nächste ist, sich natürlich schon zu fragen, wie macht man das? Und wenn jemand zum Beispiel im Coaching sagt, ja, aber dann raste ich immer aus, wenn einer das und das macht. Und da kann ich auch gar nichts machen. Dann liegt das daran, dass diese Reizreaktionskette unfassbar schnell ist. Aber da passiert ja was im Kopf. Also ich muss mir ja bestimmte Bilder vorstellen. Ich muss mir bestimmte Sachen sagen. Und all das, weil es ja keine naturgemäße Reaktion des Gehirns ist, weil irgendetwas von außen kommt, sofort auszurasten oder auch traurig zu werden oder sich angegriffen zu fühlen. Und das zu unterscheiden und zu wissen, dass das, was wir als ein normales Verhalten sehen, eigentlich nur ein eintrainiertes Verhalten ist, das dem Gehirn letzten Endes total egal ist, ist super hilfreich. Und auch sich bestimmte Dinge, wenn ich merke zum Beispiel, klassisch Mindfuck, fällt mir irgendwie kein gewählterer Begriff dafür ein.
Wunderbarer Begriff.
Und das, wie kann man es stoppen? Ey? Was mache ich? Welche Gedanken lasse ich da eigentlich gerade durch meinen Kopf zirkeln? Und manchmal kann es auch einfach was sein, was im Außen ist. Also das ist einer der Gründe, weshalb ich Sport liebe, weil ich genau weiß, ey, spätestens wenn es anfängt, einen Muskel irgendwie zu tun, dann habe ich überhaupt nicht mehr die Energie, darüber nachzudenken und normalerweise hinterher auch nicht mehr das Bedürfnis. Und darum geht es, glaube ich. Es geht nicht darum, also keiner macht alles perfekt und manchmal sind die Trainer ja die allerschlimmsten, aber eben immer zu gucken, okay, wie lange will ich mich denn jetzt noch so verhalten und wo kann ich dann auch für mich die Leine ziehen?
Ja, ich denke jetzt gerade, ich habe natürlich im Kopf auch so das Arbeitsumfeld und wir reden alle von Augenhöhe und, ne, und jetzt wollen wir auch ganz viel Persönlichkeit zulassen. Dinge, die früher, die man, ich sage jetzt mal schwarz und weiß, die man früher zu Hause gelassen hat. Du bist zur Arbeit gekommen, du hast einen Job gemacht, du bist wieder nach Hause gegangen. Jetzt bringen wir uns alle in Gänze so ein, wie wir Mensch sind. Und das ist ganz wundervoll, dass wir das alle tun. Und ich tue das schon sehr lange. Michael weiß, ich kann ein ätzender Mensch sein. Michael, du bist zu mir immer ein sehr guter Mensch. Aber wir haben trotzdem auch mal unsere Tage.
Ätzend finde ich dich nicht.
Das habe ich ja selber über mich gesagt.
Ja, aber finde ich nicht ätzend.
Und ich würde mir einfach manchmal wünschen, ich würde anders reagieren. Und ich nehme jetzt auch niemanden anderes davon aus, aber ich nehme mich jetzt selber als Beispiel. Und jetzt haben wir nicht immer die Möglichkeit, in einem Gespräch aufzustehen und eine Runde Sport zu machen. Mhm. Oder ich glaube, Mark Zuckerberg war bekannt dafür, dass er dann einfach während eines Meetings angefangen hat, Liegestütze zu machen, weil er irgendeine Wette am Laufen hat oder sowas. Also so Dinge, die, wo du sagst, okay, das ist ein bisschen nerdig, das kann ein Mark Zuckerberg machen, aber ich nicht. Was sind denn Dinge, jetzt mal ganz hands-on für
ganz
New
hands-on
Work in einem Umfeld,
von außen,
eine Reizreaktion?
Zum Beispiel von außen drauf gucken. Also es gibt ja, das ist so, dass das Phänomen der von etwas assoziiert oder dissoziiert zu erleben. Und wenn ich zum Beispiel das Gefühl habe, okay, ich bin jetzt irgendwie, es greift mich gerade an oder es nervt mich oder ich merke irgendwie in einem Meeting, hier will jetzt einer irgendwas, was ich gar nicht will, dann einfach auch wirklich nochmal bewusst zu sagen, okay, wenn ich das jetzt von außen sehen würde, was würde ich mir empfehlen, wie kann ich mich verhalten, wie kann ich da auch rausgehen, wie kann ich das zum Beispiel relativieren, was denke ich wahrscheinlich heute Abend über die Situation, ist zum Beispiel auch eine Frage, die total gut funktioniert bei mir. Mhm. Muss dazu sagen, dass nicht alles, was bei einem selber funktioniert, muss bei anderen gut funktionieren, aber ich glaube, dass es für jeden was Hilfreiches gibt. Ich finde zum Beispiel im Coaching manchmal, das ist die einfachste Anfänger-Coach-Frage. Aber es kommen Leute rein, die sagen, ich habe ein unlösbares Problem. Und dann erzählen die davon. Und dann sagen, ja, und was wollen Sie jetzt damit machen? Ja, ich weiß es einfach nicht. Und dann sagen, und was würden Sie denn Ihrer Freundin empfehlen? Und dann kommen die auf einmal irgendwie mit 1000 Ideen, die man machen kann. Und das ist einfach nur das Phänomen von,
Perspektivwechsel,
ich gehe einfach mal kurz raus irgendwie aus meinem Gefühl. Oder auch zu sagen, bei manchen Sachen weiß ich ja zum Beispiel, wenn mich Leute stressen, weil sie ein anderes Arbeitsmuster als ich haben, dann schon alleine das zu wissen, zu sagen, okay, das ist jetzt irgendwie anstrengend, weil mein schöner Plan wird nicht aufgehen, sie werden alles durcheinander werfen und so weiter. Und dann denke ich, ja, das fand ich okay, jetzt aber auch mal tief durchatmen, das ist dein Muster und die anderen haben ihr Muster. Und ich lasse sie jetzt mal so, wie es ist und das wird vielleicht jetzt nicht das beste Arbeitserfahrung ever. Aber es hat auch ganz viele Vorteile, dass die anderen nicht so sind wie du. Und das irgendwie zu sehen, anzuerkennen, ist ja auch das, was einfach häufig bei Teams super wichtig ist, bei High-Performance-Teams. Die sollen ja unterschiedlich sein. Und es hat noch nie einer behauptet, dass sie sich damit nicht auch gegenseitig auf den Geist gehen können. Und das Ganze
genau,
dann
das
zu kanalisieren.
Ja, genau. Und ich glaube eben, dass diese Art von Tools heute so wichtig werden wie früher halt, keine Ahnung, wie tritt man im Businessleben seriös auf oder wie übergibt man eine Visitenkarte, keine Ahnung. Also
total.
Das, was ich meine, halt so Tradition. Einfach zu wissen, okay, ich hab ein Tool und was du sagst, stimmt natürlich. Ich denke jetzt an die Situation von heute Morgen, ja, hätte ich machen können. Vielleicht reicht es ja schon allein zu wissen im Nachhinein, mir fällt etwas ein und auf und ich kann dann mich rantasten nach und nach und reflektiere zumindest drüber.
Ja, total. Und was, also ich will jetzt gar nicht so ultra tief in das gehen, was man im NLP mit verschiedenen Übungen natürlich auch erreichen kann, ist aber, was du auch machen kannst, ist dir am Ende des Tages, wenn du es reflektierst oder vielleicht auch einfach schon eine Stunde später, dir zu visualisieren, was denn eigentlich ein cooles anderes Verhalten gewesen wäre. Und dir das einfach mal, es klingt merkwürdig, aber dreimal richtig intensiv vorzustellen, dich quasi zu sehen, erst von außen, aber dann auch aus deinem eigenen Körper heraus, wie du dich anders verhältst, um deinem Gehirn beizubringen, dass das auch eine Option ist.
Ich habe das resoniert bei mir total. Ich habe eine sehr kurze Reizreaktionskette, die immer wieder zum Greifen kommt, wenn ich mit meinem Pedelec S, also einem schnellen E-Bike, unterwegs bin. Warum ist das so? Ich fahre auf der Straße damit, weil ich ein Nummernschild habe und da fahren muss. Ich fahre immer mit einem Meter Abstand von den Autos, weil die Unfälle mit aufgehenden Türen 80% zugenommen haben und das ist das Schlimmste, wenn du mit 45 in so eine Tür reinfährst. Ich werde immer, immer, immer angehupt, Klammer auf, sehr oft von Pinnebergern.
Wir haben auch einen Pinneberger
kennengelernt. Und auch angegrölt, was ich für ein Spacke bin.
Meine
und so
Oma
weiter.
Kommt aus Elmshorn.
So, also es gibt ganz viele nette Pinneberger. Aber viele Pinneberger auf der Straße hub mich an. Und meine Reizreaktionskette ist, dass ich unflätig die bepöbel und rumschrei und sage, was willst du eigentlich, du Spacke, ich muss hier fahren und richtig laut und blöd. Und jedes Mal danach denke ich mir, wenn ich mich da sehen will, wie peinlich bin ich mir eigentlich selbst. Und dann habe ich mal versucht, das gelingt mir nicht immer, aber mal einen Tag habe ich mir versucht, okay, ich werde immer ganz freundlich sein, ich werde so die Hand heben und sagen, dreh mal die Scheibe runter und das Ding ganz nett erklären und sagen, ich kann das komplett verstehen, dass Sie mich anhupen, weil es ja auch ungewöhnlich so ein schnelles Fahrrad und so weiter, aber haben Sie vielleicht gesehen, ich habe ein Kennzeichen hin, ich muss hier fahren, ich darf gar nicht. Ach so, ja nee, das tut mir leid, dann weiß ich das jetzt. So, und das ist so ein Idiotenbeispiel, ne? Aber also es ist, ich kannte die Technik nicht, aber die Technik, sich selber vorzustellen, in so einer Situation und zu sehen, sagen, ja, das ist doch viel cooler. Das ist doch viel geiler, wenn du über deinen Schatten springst und den Leuten einfach erklärst, die wissen es eben nicht besser, was du meinst und was du willst. So.
Und unser Gehirn baut einfach Wege, Autobahnen sozusagen. Und ganz viele Wege, die wir gebaut haben von Verhaltensweisen, sind Verhaltensweisen, die wir irgendwann mal zusammengebastelt haben, als wir möglicherweise noch Kinder waren. Und die darf man sich gerne nochmal angucken, ob man die nächsten 20 Jahre auch so haben will. Und ansonsten, wenn das, also ich mag ja auch, wir sprechen nicht von guten oder schlechten Verhaltensweisen, sondern nur von zweckmäßig und unzweckmäßig, was für mich eigentlich ganz gut ausdrückt, wie man da drauf guckt. Und bringt mir das was? Und wenn mir das nichts bringt, was wäre denn das, was Cooles ist? Und sich das vorzustellen, schon mal den ersten Pfad zu bauen, indem man sich dann so verhält, macht man den Pfad noch ein bisschen fester und ein bisschen größer. Und irgendwann kommt einem das alte Verhalten total absurd vor an so einer Stelle.
Lass uns nochmal den Sprung zu den unterschiedlichen Tools im Kontext agiles Arbeiten gehen und auch vielleicht nochmal auf Holacracy, bevor wir dann ganz zum Schluss nochmal auf GTD kurz eingehen.
Guter Punkt, wollte ich gerade sagen, weil 50 Minuten haben wir gleich.
Ja, vor. Genau. Wir haben immer wieder Fragen dazu. Wir hatten in der Tat da noch nicht so wahnsinnig viele Experten hier vor Ort. Erzähl mal ein bisschen, was deine Erfahrung mit diesen Techniken ist, wann sie Sinn machen, wann nicht.
Okay, ich fange einfach erstmal mit der ersten Frage an. Agiles Arbeiten ist letztendlich ein Werkzeug, das für einen bestimmten Zustand gedacht ist, der aber auch bei sehr vielen Unternehmen heutzutage wichtig geworden ist, nämlich dass ich nicht mehr fest planen kann, dass ich nicht mehr warten kann, bis die Führungskraft irgendetwas entscheidet, sondern dass die Teams, die es am besten wissen, die volle Verantwortung übernehmen, iterativ arbeiten und den Kunden in den Mittelpunkt stellen. Das sind eigentlich für mich so die wichtigsten Aspekte. Und zum Beispiel Methoden wie Scrum oder auch Kanban und Design Thinking sind die Methoden, die wirklich ein Rahmenwerk bieten, um das auch tatsächlich umzusetzen. Aber viel wichtiger ist erstmal das Verstehen davon, warum machen wir das und was wollen wir damit bezwecken und wie können wir zum Beispiel Kundenorientierung und all das auch wirklich, wirklich leben. Also ich sage meinen Kunden relativ häufig, ist mir eigentlich total egal, womit ihr arbeitet. Aber wenn ihr eine gute Antwort darauf habt, wie ihr euren Kunden integriert, wie ihr euch Stück für Stück weiterentwickelt, also iterativ vorgeht und wie ihr das Ganze so selbst organisiert macht, dass man nicht ewig Entscheidungsbottlenecks habt, dann seid ihr für mich agil. Und ob da jetzt noch irgendwie ein Name dran steht oder nicht, ist vollkommen egal, macht auch an ganz vielen Stellen keinen Sinn. Also ich habe natürlich auch zu denen gehört. Ich meine, alles das, was ich beibringe, sind mal mehr oder weniger merkwürdige Learnings von mir. Als ich den ersten Scrum Master gemacht habe, war ich auch der Meinung, dass also das machen wir jetzt alles hier mit Scrum. Und zwar ganz genau so, wie das im Buch steht. Weil es ist nämlich die allerbeste Möglichkeit. Und das ist natürlich totaler Quatsch. Man kann sich bestimmte Dinge ausleihen. Aber wie beim Fußball, man darf auch nicht an der falschen Stelle den Ball in die Hand nehmen. Das ist das, was dann viele Unternehmen auch ganz gerne machen, so nach dem Motto, also Projektleiter, die haben wir schon noch. Nee, den Scrum Master brauchen wir nicht, das macht der Projektleiter mit. Und all das, also da darf man dann schon genauer reingucken. Und ich glaube, was halt wichtig ist, ist wirklich zu gucken, wo sind überhaupt die Sachen, die zu ändern sind, was läuft auch gut. Und wie kann man die Leute auch dafür begeistern, mitnehmen auf die Reise und letzten Endes eben auch das Einführen von Agilem auch agil machen. Also Dinge ausprobieren und wenn das eben nicht funktioniert, dann guckt man weiter, weil das ist was ich in der Praxis ganz oft sehe, dass das komplett unagil eingeführt wird. Dann gibt es so einen Meilensteinplan, bis wann man denn agiles Arbeiten eingeführt hat. Und dann darf auch überhaupt nichts mehr zurückgedreht werden, auch nicht, wenn es funktioniert.
Hm. So, ihr Lieben.
Ja,
ihr,
ja.
Also wir könnten jetzt hier in jedes Tool einsteigen.
Nee, was
ich geil finde. Ich finde, du hast aber den einen Kernsatz gesagt, ja. Man darf wie beim Fußball den Ball nicht an der falschen Stelle in die Hand nehmen. Und was ich geil finde, das ist so etwas, wo man sagen kann, ja, weil es gibt eben Firmen, die machen an der einen Stelle zu wenig, an der anderen zu viel. Also so wenn du halt einen Hammer hast, dann siehst du überall Nägel. Das finde ich richtig gut. Wenn du jetzt, Michael, ich greife jetzt mal was vor zum Thema Bücher und Inspiration, das kann man nachher noch ausweiten, aber wenn du jetzt empfehlen würdest, sich in diese Toolwelt einzulesen und du sagst, pass mal auf, gib dir mal die drei Dinger und dann hast du einen guten Überblick, das lohnt sich sehr, dass man nicht nur mal einen Blogbeitrag gelesen hat oder ein YouTube-Video geguckt hat, soll ja Leute geben, die es machen.
Ich glaube, für das Thema Mindset, Menschenbild ist ein Buch immer nach wie vor wichtig, das ihr bestimmt in eurem Podcast, also ein paar Mal habe ich es ja auch schon gehört, oft erwähnt habt, nämlich von Frederic Laloux, Reinventing Organizations, weil das super schön aufarbeitet, worum es eigentlich geht. Und dann, um tiefer wirklich mal in eine Methode einzutauchen, ich habe ja mal eine Präferenz für Lernen von der Quelle, finde ich das Scrum-Buch von Jeff Sutherland richtig gut.
Mhm.
Wer mehr in das Thema Führung reingehen will, kann auch Agiles Führen von Svenja Hofert lesen, weil die nämlich auch nochmal ziemlich gut zusammengefasst hat, was das Ganze für Führung und so bedeutet. Und es gibt noch verschiedene andere spannende Bücher, wie zum Beispiel Das kollegiale Unternehmen. Ist auch ein schönes Buch, wo man sich Anleihen rausholen kann, aber es wird jetzt auch alles ein bisschen viel. Ich würde, glaube ich, erstmal anfangen mit dem Scrum-Buch von Jeff Sutherland und Reinventing Organizations.
Cool. Wir stellen unseren Gast auch immer die Frage nochmal nach der Bucketlist neuerdings. Ne? Also das sind so Dinge, die du noch vorhast. Wenn du eine Sache nennen dürftest, die du noch erleben möchtest, eine, die du noch lernen möchtest und eine, die du weitergeben möchtest, was wären diese drei Dinge?
Also ich glaube, eine ganz wichtige Sache für mich, die ich auf jeden Fall machen möchte, ist ein Unternehmen aufzubauen, das einen wertvollen Beitrag leistet, auch zum Thema New Work. Und das mit Menschen zu tun, bei denen sich Arbeiten anfühlt, wie mit Freunden zusammen zu sein. Das ist das, was ich mir total wünsche.
Und da kannst du ja alles drei machen. Erleben, lernen und weitergeben.
Ja, ich hatte dich. Ja, und beim Thema Lernen kenne ich natürlich auch meine eigenen Blindspots. Ich bin recht kritisch mit mir selber und mit anderen und darf auch lernen, sowohl bei mir als auch bei anderen mal etwas großzügiger zu sein. Auch einfach mehr zu vertrauen auf bestimmte Dinge. Ja, das sind so die Sachen, wo ich glaube, dass da für mich einfach nochmal ganz viel drin steckt. Und beim Thema Weitergeben bin ich ganz nah an meinen eigenen Werten. Also es gibt ein Buch, das zum Thema NLP, das hat Richard Bandler mit Owen Fitzpatrick geschrieben und ich finde, das hat den schönsten Untertitel der Welt. Und zwar Freedom is everything and love is all the rest. Und wenn ich irgendwie einen Beitrag dazu leisten kann, dass andere Leute mehr Freiheiten haben, mehr Chancen, mehr ein erfüllteres Leben haben, mehr Liebe in ihrem Leben haben, dann will ich das einfach machen. Und auch gerade bei dem Thema Chancen. Ich habe so viele Chancen gekriegt von anderen Menschen oder so oft haben mich Leute ins kalte Wasser geworfen und ich habe gedacht, die müssen komplett irre sein und bin da so dankbar für, dass ich auch jede Chance nutzen würde, das anderen zu geben.
Christoph, das ist der Punkt, wo du normalerweise sagst.
Wo ich sage, das müssen wir stehen lassen. Ich habe ein bisschen Zeitverzögerung. Michael, wir müssen das an dieser Stelle stehen lassen.
Ich bin voll deiner Meinung. Svante, vielen Dank. Mir hat das sehr gut gefallen.
Danke euch.
Ich habe sehr viel mitgenommen.
Danke dir.
Danke. Christoph, jetzt bist du nicht im Studio, sondern in deinem Bus, also hast du das erste Wort.
Danke dir. Also ganz, ganz, ganz klar zwei Sachen, die mich selber zum Nachdenken gebracht haben. Das Thema Reizreaktion ist in so vielen Bereichen wichtig und das besser zu verstehen, wie es funktioniert und so selbst die einfachsten Sachen von außen drauf zu gucken. Ich konnte auch mich mit dem Beispiel wieder denken, was du gesagt hast, mit dem Fahrrad. Und ich glaube, das macht in der Arbeitswelt in der Zukunft sehr viel aus, weil wir einfach wahnsinnig viel Vermischung haben und sehen werden. Wir können die Arbeitswelt nicht mehr raustrennen aus unserem Alltag und den Alltag aus der Arbeitswelt. Und da mischt sich ganz viel. Und auch in der Corona-Zeit werden wir das alle zu Hause gemerkt haben, wenn man gereizter ist und dann was passiert. Also das finde ich ein ganz starkes Thema. Und das zweite ist sehr hands-on. Ihr Zitat, du kannst halt, wenn du beim Fußball den Ball im falschen Moment in die Hand nimmst, ist blöd, zum Thema, mit welchem Tool machst du was, dass du halt nicht dich drin verlierst in diesen Methodiken und der Begeisterung dafür, die braucht man zwar, aber zu wissen, wann setze ich was ein, wie ein Profispieler eben.
Beides unterschreibe ich. Ich nehme noch mit Ihr Menschenbild, was Sie zum Thema New Work hat. Da habe ich interessant auch was zu gelesen. Glaube ich, einer heißt Theory X, das andere Theory Y. Dieses, na, glaubt man, dass Menschen können, wollen und es tun, oder glaubt man, man muss sie kontrollieren? Das fand ich ein sehr schönes Bild. Dieses ganzheitliche Bild auf den Menschen, das hat sich eigentlich durchs ganze Gespräch gezogen, und ich habe jetzt verstanden, warum sie diese ganzen Ausbildungen gemacht hat, weil sie damit eigentlich in der Lage ist, so einem Startup, und sie arbeitet eben viel mit Startups, so einen Komplettservice zu geben. Dass sie anfangen kann bei den Gründern, bei deren persönlichen Präferenzen, Motivation, beim Aufbauen von Teams, dann bei der Hilfe neu zu strukturieren, Abläufe zu ändern, bis hin zu dem Thema, was wir jetzt ausgespart haben, Getting Things Done. Also sie hat echt ein sehr, sehr umfangreiches Skillset, hat mir echt gefallen, und ja, unglaublich offen und ehrlich mit dem, was sie kann und was sie nicht kann. Fand ich toll.
So sieht's aus. Ich muss jetzt mein iPad laden, damit wir den nächsten Podcast noch aufnehmen können, hier aus dem Bus raus.
So machen wir es. Bis gleich.
Bis gleich.